Herzlich willkommen zur Sonderausgabe Timber Talk live vom Deutschen Holzkongress in München. Brandschutz entscheidet über Zukunft und Sicherheit unserer Betriebe. Und genau darüber sprechen wir heute mit Harald Resche von Aeon. Gemeinsam suchen wir die Antworten, die die Branche braucht.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm auf der Bühne des Deutschen Holzkongresses in München ist Harald Resche, Geschäftsführer von Aeon Deutschland. In der ersten Folge sprechen wir mit Harald Resche über die aktuelle Versicherungssituation der Holzindustrie und darüber, wie es zu der Krise gekommen ist. In dieser Folge fragen wir Herrn Resche, wie sich Risiken, Schäden und Marktveränderungen entwickelt haben, warum Versicherer sich zurückgezogen haben und was diese Situation für Betriebe, Makler und die gesamte Branche bedeutet.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Timber Talk, dem Podcast der deutschen Säge- und Holzindustrie. Wir haben sogar zwei Premieren heute. Erste Premiere, normalerweise nehmen wir unseren Podcast im stillen Kämmerlein auf, ungestört für uns, erstmals live hier beim Deutschen Holzkongress in München. Und zweite Premiere ist mein Gast. Wir haben bislang nur Gäste gehabt, Herr Resche, die unmittelbar aus der Branche kommen. Jetzt sind sie zwangsweise mit unserer Branche seit einigen Monaten beschäftigt. Das heißt, darüber wollen wir sprechen. Herr Resche, erstmal kurz zu Ihnen. Sie sind Geschäftsführer Aeon Deutschland. Was ist Aeon und was hat Sie in die Versicherungsbranche geführt?
Also ganz kurz, Aeon selber ist ein Versicherungsmakler, so wie man es eigentlich kennt, was ich hier, wir sind, wie heißt es schön, amerikanisch geführt, was ich hier mit knapp 60.000 Mitarbeitern und 500 Büros auf der ganzen Welt, schwerpunktmäßig für die Großindustrie, was ich hier tätig, also für große, internationale, komplexe Unternehmen, was ich hier bereiten wir im Endeffekt den Versicherungsschutz weltweit vor. Das ist im Endeffekt so der Hauptfokus, den wir haben. Was ich hier und ich selber, sage ich mal, ich glaube, die meisten, die sich mit dem Thema Versicherung beschäftigen, sei es bei Ihnen oder auch in der Versicherungswirtschaft, sind meistens per Zufall dazugekommen, was ich hier. Ich selbst, was ich hier muss sagen, ich bin ja eine Ausnahme, ich bin tatsächlich von klein auf sehr zielgerichtet auf das Thema Versicherung gekommen, was ich.
Dann sind Sie ausgewiesener Experte für unser Thema heute, weil wir wollen über das Thema Brandschutzversicherung sprechen. Aber lassen Sie uns vielleicht mal allgemein erst auf die Versicherungsbranche blicken. Wenn man das so in den letzten Jahren verfolgt, wie haben Sie grundsätzlich und auch persönlich die Veränderungen in der Versicherungswirtschaft verfolgt? Man liest viel über Extremwetterereignisse, riesengroße Schäden, aber auch Branchen, die stark betroffen sind. Wir sprechen ja gleich noch über uns, aber die Entsorger beispielsweise, Lithium-Ionen-Batterien, ist das Geschäft der Versicherer riskanter geworden?
Also ich denke generell, man kann nicht sagen, die letzten Jahre, die Frage ist, wo hat sich das Versicherungsthema generell hin entwickelt? Also ich schaue mal ein bisschen weiter zurück. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben, was ich hier damals im Bereich Versicherungstechnik der Feuerindustrie, der Hauptslogan war, ist die deutsche Industrie noch versicherbar? Also eigentlich sind wir relativ...
Wann war das, in welchem Jahr?
Das war im Endeffekt, 94.
Okay.
Also eigentlich passt das Thema heute immer noch. Das gleiche Thema, das wir heute haben, ist die deutsche Sägeindustrie noch versicherbar? Ich glaube, wir haben einfach von der Entwicklung her, sagen wir schon, ein paar spektakuläre Ereignisse gehabt. Wie heißt es schön? Ich glaube, 9-11 ist jedem noch ein Begriff, was ich hier... Und die Frage ist natürlich, was ich studiert habe, war Versicherungstechnik. Das heißt, in meiner Welt gibt es eigentlich keine nicht versicherbares Risiko. Die Frage ist immer nur, ist die Prämie adäquat dazu? Und, aber leider, sage ich mal, haben die Versicherer sich entschieden, die Versicherungswelt in, wie heißt es schön, leichte und schwere Risiken einzuordnen. Weil sich hier und schwere Risiken, die zeichnen wir am liebsten nicht, weil das Geschäft einfach, das Industriegeschäft oder das große Geschäft auch bei Ihnen im Endeffekt sehr volatil ist. Weil ich hier, wenn Sie vergleichen, so eine klassische Privathaftpflicht, 100.000, wie heißt es schön, Personen, die versichert sind, können Sie relativ schön sagen, wie die Schadenquote sein wird. Hier haben wir halt doch im Endeffekt sehr volatiles Geschäft. Das heißt, geprägt von Großbränden, was ich hier, oder ich sage mal schon, es gibt ja auch andere spektakuläre Sachen, wenn ich allein an die Hebammen denke, was ich hier, die ja so gut wie keinen Versicherungsschutz mehr bekommen, wo der Staat ja mehr oder weniger auch unterstützt. Terrorversicherung, Rückrufkostendeckungen, was ich hier für Automobilhersteller, sagen wir mal, die in den USA das gar nicht bekommen. Ich glaube, da gibt es viele Bereiche, wo einfach die Frage sich stellen muss, ob die Versicherungswirtschaft, sagen wir, ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe nachkommt. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Problematik, die wir haben.
Okay. Wie kam es eigentlich dazu, dass AN und DSH kooperiert haben? Was war der Anstoß? Wir haben ja durchaus Herausforderungen auch in unserer Branche. Ich glaube, ihr gelten mit den Entsorgern, mit den Mühlen und die Säge- und Holzindustrie irgendwie auch in diese Kategorie, die Sie eben angesprochen. Wie kam es eigentlich dazu?
Also gut, generell klar, ich bin zwar Geschäftsführer von AN, aber das Thema Sachversicherung hat mich immer sehr, sehr interessiert. Und ich war ehrlich gesagt auch über die Pressemitteilung von Ihnen sehr überrascht, dass, sag mal, die Nichtversicherbarkeit, weil sich der Sägeindustrie jetzt mittlerweile bei, damals waren das 70%, die noch, wie heißt das schön, noch Versicherungsschutz haben, also 30%, die nicht oder nur teilweise. Und viele Unternehmen, was wir auch gesprochen haben, waren natürlich auch, dass sie sich gar nicht mehr getrauen, ihre Summen anzupassen, weil sie hier also sprich auch eine bewusste Unterversicherung eingehen. Wo ich gesagt habe, das wäre natürlich ein Thema. Ihr habt das toll aufbereitet, die auch die Unternehmen, die alle mitmachen und die Fragen auch beantworten, weil sie geben mir letztendlich die Möglichkeit, auch mal das Risiko auch besser zu quantifizieren und auch durch die Aktuare berechnen zu lassen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir da, und dann bin ich natürlich entsprechend der sozialen Medien, weil ich hier über LinkedIn, weil ich habe ich dann jetzt kontaktiere ich mal und denke, habe da auf offene Ohren gestoßen und ich glaube, da haben wir die letzten 24 Monate sehr, sehr toll zusammengearbeitet.
Da darf ich mich auch jetzt schon mal für bedanken, weil das hat uns natürlich auch weitergeführt. Wir sind eine Interessenvertretung und das Thema Versicherung war für uns neu. Insofern war das absolut hilfreich, dass Sie Kontakt mit uns aufgenommen haben und da ist ja auch was draus entstanden. Da wollen wir jetzt gleich noch drüber sprechen, was wir uns da gemeinsam vorstellen. Jetzt haben wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen mal beleuchtet, allgemein. Jetzt wollen wir mal einsteigen in die Versicherungskrise in der Säge- und Holzindustrie. Sie hatten es kurz angedeutet. Wir sehen es jetzt auch gleich, glaube ich, hier auf der Folie. Die Entwicklung, die Zuhörer im Saal können das sehen. Die Podcast-Zuhörer, wie sagt man so schön, können sich die Informationen in der Shownote downloaden. Viele Betriebe berichten, dass die Versicherungsbedingungen massiv sich verschlechtert haben. Die Versicherung zieht sich zurück, Prämien, Selbstbehalte. Vor allem, was viele verunsichert ist, dass teilweise Laufzeiten extrem kurz sind, dass man immer am Ende des Jahres wieder vor der Frage steht, wie geht es nächstes Jahr weiter. Was sind denn eigentlich aus Ihrer Sicht die tatsächlichen Treiber für diese, speziell für die Versicherungskrise in der Säge- und Holzindustrie?
Ich glaube, generell ist immer die Frage natürlich hier, ich glaube, man liest ja in der Presse, wenn so ein Brennschaden da ist, man sieht es ja immer wieder, weil sich hier, wir hatten auch im letzten Jahr oder in diesem Jahr auch einige größere, spektakuläre Brandschäden. Das heißt, wie es diese Prämie wieder zusammengetragen wird, was ich hier von den Sägeindustrie, ist natürlich hier das Interesse der Versicherer nicht groß da, zu sagen, das ist, wie heißt das schön, rote Bereich, wollen wir gar nicht mehr versichern. Was ich hier, wir haben ja Stand heute tatsächlich auf dem deutschen Markt keinen Versicherer, der jetzt neu einsteigen möchte. Was ich hier, wir müssen die natürlich auch behüten, die noch tätig werden, was ich hier, ich glaube, das ist einfach die Herausforderung und der Trend wird weitergehen, dass die Versicherer aus diesem volatilen Geschäft immer mehr aussteigen werden, was ich hier.
Ja, und wenn man die Perspektive wechselt, wir sind ja heute bei der Säge- und Holzindustrie, Sie stehen für den Bereich Makler, auch Versicherer. Was heißt das eigentlich für Versicherer und Makler? Für die ist das natürlich auch nicht unbedingt eine positive Entwicklung, weil sie Kunden verlieren, oder wie würden Sie das beurteilen?
Also gut, im Endeffekt der Versicherer an sich, ich glaube, alle, die sich mit dem Thema Versicherung beschäftigen, weil ich hier die Geschäftsjahresziele von der Allianz war jetzt relativ kurz, weil ich hier mit dem zweistelligen Milliardengewinn, genauso auch der HDI, also aus Sicht der Versicherer, die wachsen weiter, auch sehr profitabel, was ich hier aus Sicht der Makler natürlich hier, wir wollen natürlich unseren Kunden entsprechend auch das bieten, was sie auch benötigen, was ich, sei es für die Finanzierung, sei es für die Expansion, was ich hier, um einfach auch hier das Risikokapital, das sie eingehen, was ich hier allein schon das Geschäft machen zu können, nicht auf der anderen Seite zu verlieren, was ich hier, weil wir entweder Brandschäden oder Haftpflichtschäden oder Ansprüche von Dritten haben, das ist natürlich aus Sicht der Maklerschaft natürlich hier ein kritisches Thema. Deswegen kämpfen wir ja auch alle zusammen, dass wir da auch ein Ergebnis hinbekommen.
Jetzt sehen wir, ich hatte schon angekündigt, die Entwicklung, die Zuhörer können das, wie gesagt, in den Shownotes sich anschauen, ist eine Umfrage. 2019 hatten wir knapp 90%. Wir kamen schon mal aus so einer Phase mit einem extremen Druck. Ja. Damals gab es einen Brandstifter, der da sein Unwesen getrieben hat. Dann dachten wir alles, jetzt hat sich's wieder entspannt und dann ging es nochmal richtig vorwärts, 70% stehen da jetzt, die sozusagen nur noch versichert sind. Wie bewerten Sie die Zahl? Ist das eine realistische Einschätzung, die Umfrage gegeben hat, oder ist das noch extremer? Wie würden Sie da drauf?
Also gut, ich habe halt in der Tat, ich glaube, die Zahl wird sicherlich realistisch sein, weil ich die Dunkelziffer ist, was mir halt wehtut, ist natürlich, dass halt viele Unternehmen mittlerweile aus Angst, dass sie ihren Versicherungsschutz verlieren, sich gar nicht mehr korrekt versichern, also sprich...
Also unterversichert sind dann, ja.
Unterversichert sind. Wir haben allein durch die Inflation natürlich hier die letzten Jahre, die wir hatten, ein Anstieg von 10-20%, weil ich hier, die sich viele Unternehmen gar nicht getrauen, das entsprechend auch korrekt abzusichern, weil ich hier aus der Panik heraus, dass der Versicherer aussteigt.
Welche Auswirkungen hat das für die Unternehmen, wenn ich nicht mehr versichert bin oder wenn ich drastisch unterversichert bin?
Ich glaube generell die Thematik, gleich im Schadenfall kriege ich weniger. Und auf der anderen Seite die Problematik, die wir haben, das wissen wir auch. Wir haben natürlich auch oftmals die Investitionen auch finanziert, was ich hier, und ohne die Finanzierung der Banken, und die Banken wiederum fordern Versicherungsschutz, was ich hier, ist im Endeffekt eine Expansion gar nicht möglich. Was ich hier, also der ganze Kreislauf wird gestört. Deswegen sage ich ja immer, die Versicherer haben ja auch eine volkswirtschaftliche Aufgabe, und da denke ich mal, sind wir halt mit an dem Punkt angekommen, dass die Versicherer sagen, ich mache nur noch da Geschäft, was ich hier, wo ich wissentlich auch Geld verdiene. Also Risiko, sagen wir mal, zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, wir haben ja viele Bereiche, auch Cyber und wie auch immer, die letzten Jahre waren ja auch kritische Bereiche, wo die Versicherer einfach sich zurückziehen oder halt nur noch kleine Quoten zeigen.
Ja.
Also das ist halt die Problematik, die wir haben.
Ja. Die Prämien sind gestiegen in den letzten Jahren, und wenn man mit den Versicherern spricht, gibt es ja auch immer zwei Seiten. Das eine ist das Risiko der Branche, das andere ist eine enorme Kostensteigerung auch durch Inflation, beispielsweise durch die Absicherung. Wie sehr ist das sozusagen Treiber für diese Entwicklung?
Gut, man hat ja einen Treiber. Ich glaube, die Kollegen haben es gerade eben schön gezeigt, sagen wir mal, die Maschinenparks, was ich, also sprich die Wertekonzentration nimmt auch zu. Das sind natürlich hier Dimensionen, sagen wir, wo es dann halt den Versicherern sagt, okay, da steige ich aus, mache ich nicht mehr mit, weil ich hier.
Ja, okay. Das hatte ich eben kurz angedeutet. Wir sind ja, glaube ich, nicht allein als Säge- und Holzindustrie. Es gibt weitere Branchen. Von den Entsorgern hört man das oft, von den Mühlen, glaube ich, Staubexplosionen.
Ja.
Wie sind dort die Entwicklungen und wie versuchen diese Branchen aus dieser Nummer rauszukommen? Wir wollen ja im zweiten Teil nochmal auf uns schauen, aber vielleicht ist das ja nochmal ein Blick wert. Was machen andere Branchen, die in einer ähnlichen Situation sind?
Also ich sage es ganz offen, was ich hier, Herr Schmidt, was ich hier momentan beäugen, die alle ganz, ganz genau, was wir hier machen. Also ich glaube, weil wir das schon ein bisschen, sage ich mal, mit Ihnen zusammen, weil ich hier ein bisschen der Vorreiter sind. Also es gibt auch Anfragen, was ich hier, ich sage mal so schön, von diesen Branchen auch hier auch was tätig zu machen. Nur, sag mal, wie hast du schon eins nach dem anderen? Wir wollen jetzt momentan, wie hast du schon mit Ihnen das Thema?
Also die tappen auch noch im Dunkeln und suchen nach Lösungen und schauen auch
in Richtung. Die finden unser Thema sehr interessant, wie wir damit umgehen.
Ja, jetzt hat man in den letzten Jahren, es ist hier keine neue Entwicklung. Wie gesagt, wir hatten schon mal diesen 2019er Knick mit einem ähnlichen Versicherungsniveau. Wie ist Ihr Blick da drauf? Wie haben Unternehmen, wie haben Makler da drauf reagiert? Gab es da entsprechende Versuche, irgendwie das Problem zu lösen? Und wenn ja, wie?
Also gut, man hat in der Vergangenheit, wie jetzt schon versucht, natürlich dann, klar, der deutsche Versicherungsmarkt ist ja ein Bereich. Wir wissen, der größte Versicherungsmarkt der Welt sitzt ja nicht in Deutschland. Wir haben große Versicherer mit HDI, was ich hier, mit Allianz, was ich hier. Aber der größte Versicherungsmarkt ist ja im Endeffekt, was ich hier, ähnlich wie unser Modell nachher auch, ist der englische Markt, was ich hier mit dem Lloyds-Markt, also den entsprechenden Syndikate, hat man in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel versucht, das Geschäft auf diese Weise, sage ich mal, zumindest mal zu komplettieren. Was ich hier, ich glaube, da hat man auch viel bewegt, was ich hier, aber natürlich auch hier wird langsam, ähnlich wie auf dem deutschen Markt, das Interesse, sage ich mal, in diesem volatilen Industrie, Sägewerk, schwerer Risikengeschäft, einfach sehr, sehr stark, was hier reduziert.
Okay.
Und die Folgen sind da, wie Sie auch kennen, das Thema, wie heißt es schön, hohe Selbstbehalte, die man eingehen muss, was ich hier, ist die eine Thematik. Die andere Thematik ist natürlich hier Brandschutzforderungen. Wo halt auch immer die Frage ist, jetzt im Verhältnis, sage ich mal, zur Größe, zur Kapitalisierung. Ich glaube, jeder kennt das Thema der Sprinkleranlage, die natürlich hier auf der einen Seite sehr, sehr gut ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein Mega-Invest, was ich hier bedeutet, der sich letztendlich auch rechnen muss.
Ja, also, Mega-Invest und eigentlich auch nur dann effektiv, wenn es schon brennt. Wir denken ja, sprechen wir gleich noch drüber, dann vielleicht viel frühzeitiger in das Thema einzugreifen. Das, was die Unternehmen auch bewegt, sind steigende Prämien, Sie hatten es angesprochen, aber vor allem diese Unsicherheit, diese kurzen Laufzeiten, die fast die Planung nicht mehr möglich machen. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns immer wieder begegnet.
Gut, generell klar, wenn Sie Unternehmer sind, also planen Sie langfristig, was ich hier. Wie sagt man so schön, ein Versicherer, der plant natürlich von Jahr zu Jahr, was ich hier. Also sprich, da weicht schon von vornherein, sage ich mal, die Interessenlage auseinander.
Ja.
Und ihr seht, was ja das Schlimme ist, was ich hier so selbst, wenn es dann brennt, dann steigen die für sich raus.
Ja.
Also auch da zu sagen, weil ich hier, dann stehe ich auch mit dem Rücken an der Wand. Meine Investition, die ich getätigt habe, ist auf einmal unversichert. Die Banken kommen. Und ich glaube, das ganze Thema hat schon eine Dimension angenommen, wirklich
ja,
sehr, sehr herausfordernd ist.
Und es trifft die Betriebe meistens eiskalt. Es ist wirklich so zum Jahresende, ja, und dann stehe ich da und bin nicht versichert dann im nächsten Jahr. Das ist wirklich eine Herausforderung für viele Betriebe. Ich glaube, das wird eher selten beleuchtet. Prämiensteigerungen sprechen wir drüber, unterversichert, nicht versichert. Aber diese Unsicherheit ist, glaube ich, immer, was viele antreibt.
Ja.
Gut, bis dahin der Einstieg. Wir wollten erstmal die Ausgangssituation beleuchten. Wir sehen uns gleich wieder für die Zuhörer dann im zweiten Teil. Und da wollen wir drauf schauen, welche Lösung wir uns ausgedacht haben. Bis dahin, Herr Resche, vielen Dank für Ihre Expertise.
Ja, vielen Dank.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.